Fly me to the moon and let me play among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
To the Moon aus dem Projekt Meeting Friends des Thomas Quasthoff Trios. Damit sind die drei Musiker gerade unterwegs. Am nächsten Samstag, 2. August in Tübingen bei den Schlosshofkonzerten. Und wenn man eine Stimme hat wie Thomas Quasthoff, dann stehen einem die Bühnen der Welt offen, egal wie groß die sind und ob sie in einem Jazzclub sind oder in einem berühmten Konzerthaus. Bassbariton Thomas Quasthoff war jahrzehntelang Konzert-, Lied- und Opernsänger, der weltweit mit den berühmtesten Orchestern zusammengearbeitet hat. Aber dann kam eine Wende, eine Pause und eine Neupositionierung als Jazzsänger mit ebenso viel Leidenschaft. Ich freue mich, Thomas Quasthoff zu begrüßen. Hallo, Herr Quasthoff.
Ich grüße Sie. Hallo.
Was ist Ihre Stimme für Sie? Ihr Kapital, Fenster zur Seele oder Ihr Freund?
Fenster zur Seele und Freund gefällt mir besser.
Warum?
Weil ganz ehrlich, ich habe mich als Sänger nie um Kapital gekümmert. Das kam und das ist natürlich auch ganz erfreulich, wenn man davon leben kann. Aber wenn Sie mit Haut und Haaren Musiker sind, ist Ihnen zum Leidwesen meines Vaters, der sagte immer, du interessierst dich nie für das Geld, was du als Gage kriegst. Ich sage, nee, ich krieg's ja. Ich war wirklich in der glücklichen Lage, das muss man auch ganz klar sagen, auf einem Level singen zu dürfen, der außergewöhnlich war, das stimmt schon. Sie werden lachen, auch heute um Geldangelegenheiten kümmert sich meine liebe Frau. Ich bin da Gott sei Dank raus. Ich verdiene das Geld und meine Frau natürlich auch, aber um sicherzugehen, dass das alles gut läuft, macht das lieber meine Frau, die ist da besser drin als ich.
Das ist ja gar nicht so oft so bei Paaren. Herr Quasthoff, das Projekt, mit dem Sie als Trio mit Posaunist Sean Grockott und Gitarrist Wolfgang Mayer Jazzkonzerte geben, heißt Meeting Friends. Mhm. Welche Freunde treffen Sie oder welche Freunde trifft das Trio?
Ich mache mit zwei Freunden zusammen Musik. So ist dieser Titel entstanden, Meeting Friends. Und wir spielen ausschließlich Stücke, die ich sehr gerne singe. Das geht von Gospel über Bossa Nova-Geschichten bis hin zu Sting. Ich singe zum Beispiel ein Stück von John Lennon. Also es ist eine ganz große Bandbreite und eine große Farbigkeit. Das macht dieses Programm, glaube ich, auch so attraktiv und hörenswert.
Und Sie sind der Bestimmer? Also Sie haben gerade gesagt, es sind Ihre Lieder, die gesungen werden oder gespielt werden?
Nein, wir singen unter anderem Lieder, die ich sehr gerne mag. Aber ich glaube, keiner hätte Interesse, von den anderen beiden Musikern Stücke auszusuchen, die ich nicht mag. Das ist ja auch blöd. Nein, sind jetzt zum Beispiel auch Stücke von Nat King Cole drin, die ich vorher nie gesungen habe. die hat der Wolfgang Mayer vorgeschlagen und ich bin sehr glücklich damit.
Sie singen nicht nur, sondern Sie sind auch das Schlagzeug. Das konnte man jetzt hier bei Fly Me to the Moon hören. Da begleiten Sie ganz sachte mit rhythmischen Geräuschen. Scheint Ihnen auch eine kleine Freude zu machen auf der Bühne, wenn man Sie beobachtet. Was mögen Sie daran?
Wissen Sie, ich vergleiche das immer mit jemandem, der ganz toll kochen kann. Wenn jemand eine Begabung hat und kann ganz toll kochen und macht das dann auch noch, das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Und ich habe ja beim Jazz ein neues Instrument sozusagen entdeckt, nämlich ein Mikrofon. Und wenn Sie sehr nah an das Mikrofon rangehen und Sie machen, dann klingt das wie ein Schlagzeug.
Wenn man es kann.
Ja, das sollte man nur dann tun. Das finde ich auch. Aber ich kann das ganz gut und ich mache das aber nicht durchgehend, weil dann wäre es auch wieder langweilig. Ich mache das so bei ein, zwei Stücken und dann ist die Überraschung immer ganz groß und die Leute finden es auch klasse und dann ist es aber auch genug. Man soll immer mit den schönen Dingen nicht zu sehr es übertreiben.
Sie haben das Mikrofon gerade erwähnt, das braucht man als klassisch ausgebildeter Sänger normalerweise nicht. Da kann man also das ganze Orchester übertönen. Jetzt haben Sie im Jazz natürlich lernen müssen, denke ich mal, sich da auch ein bisschen zurückzunehmen und eben auch
überhaupt
den Umgang
kein Problem.
Mit dem, war für Sie kein Problem?
Überhaupt gar kein Problem. Also jetzt muss ich dazu sagen, ich habe immer, auch während meiner klassischen Zeit, Jazz gesungen. Das heißt, ich habe das nicht erst jetzt lernen müssen, sondern ich habe mit meinem Bruder schon, da war ich vielleicht 15, Jazzgeschichten gemacht und habe da auch schon mit Mikro gesungen. Also mir war das nicht ganz fremd. Jetzt mache ich es natürlich ausschließlich. Und es ist eine tolle Erfahrung, das zu machen, weil man zum Beispiel Balladen, dadurch, dass man mit der Stimme ganz nah ans Mikro gehen kann, ganz große Emotionen erzeugen kann, die man, wenn man kein Mikro hat und einfach lauter singen muss, damit die Leute einen hinten überhaupt hören, nicht machen kann. Und das ist ganz schön und macht sehr viel Freude.
In der Klassik geht es ja viel um Perfektion und im Jazz eher ums Authentische, das Loslassen. Ich habe jetzt schon gedacht, dass Sie Ihre Gesangstechnik da ein bisschen angepasst haben oder vielleicht auch einfach das Gefühl, mit dem Sie auf der Bühne stehen.
Also man singt technisch gesehen schon ein bisschen anders, weil man natürlich Noten länger singen kann. Ich kann rhythmisch eine Phrase verändern, das geht in der Klassik natürlich gar nicht. Deswegen genieße ich es jetzt auch so, diese Freiheit zu haben. Emotional ist es genau dasselbe. Also wenn ich eine Winterreise singe und ich würde sie singen, ohne dass ich die Menschen mit meinem Gesang berühre, dann wäre ich ein sehr schlechter Sänger. Und genauso ist es auch, ich singe zum Beispiel ein Stück, was Frank Sinatra sehr berühmt gemacht hat, das heißt One for My Baby, und handelt davon, dass ein Mann nach einer verlorenen Liebe in einer Kneipe sitzt, diese langen Bars. Und da sitzt hinten ein Mann und ich sitze in der Mitte mit einem Glas Whisky und erzähle ihm das und sage, es tut mir leid, dass ich dir meine Liebesgeschichte hier erzähle, dich geht das ja eigentlich gar nichts an. Und das ist ein sehr emotionales Stück und es ist deswegen auch emotional, weil Frank Sinatra das Lied aufgenommen hat, als die Beziehung zu Ava Gardner zu Ende ging. Und man muss wissen, dass Ava Gardner die ganz, ganz große Liebe von Frank Sinatra war. Und wenn Sie ihn singen hören und wie er das singt, mit einer ganz traurigen, extrem zurückgenommenen Stimme, dann unterscheidet sich das eigentlich in keinster Weise, als ob ich Du bist die Ruh singe von Schubert.
Es gibt Brüche im Leben von verschiedenen Musikern, auch bei Ihnen. Anfang der 2010er Jahre, Sie hatten Ihre Stimme verloren durch den frühen Krebstod Ihres älteren Bruders und haben sich entschieden, als klassischer Sänger aufzuhören. Warum?
Ich habe mich direkt entschieden aufzuhören, als ich merkte, meine Stimme funktioniert nicht. Und als ich auch merkte, ich brauche eine Zeit, um den Tod meines Bruders zu verarbeiten. Und habe mich dann während der Zeit entschlossen, Jazz zu machen. Und es war ein Freund, Wolfgang Hafner, mit dem ich auch zusammenspiele, ein unglaublicher Schlagzeuger, der sagte, lass uns das doch mal probieren. Und mittlerweile, wir haben gerade in der ausverkauften Elbphilharmonie gespielt, Kölner Philharmonie, Festspielhaus Baden-Baden. Also die Leute hören es offensichtlich auch gerne. Und das ist was unheimlich Schönes.
Und Freunde sind wichtig in Ihrem Leben, höre ich auch raus.
Das Allerwichtigste ist meine Familie. Das ist meine Frau und das ist meine Stieftochter. Das ist das, wie soll ich mal sagen, das Haus, in das ich gehöre. Und in meinem Leben sind Freunde sehr wichtig, ja.
Und auch der Nachwuchs, oder? Sie haben ja damals, 2010, 2012, weitergemacht, auf jeden Fall als Professor an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin.
Ja, genau.
Die Ausbildung junger Sängerinnen und Sänger scheint Ihnen sehr am Herzen zu liegen. Woran arbeiten Sie mit dem Nachwuchs besonders?
Technik, Geduld, Liebe zur Musik, Respekt vor Musik. Liebe, die sollen aus meinem Unterricht rausgehen und sich freuen und gute Laune haben.
Würden Sie denn gerne die Genregrenzen sprengen und Klassik und
Nein.
Jazz unterrichten?
Nein, ich habe mit Klassik angefangen und das werde ich auch zu Ende machen. Und Jazz ist meine ganz persönliche Geschichte, das hat mit den Studierenden gar nichts zu tun.
Sie haben im Jahr 2009 den Liedwettbewerb Das Lied International Song Competition im Rahmen des Heidelberger Frühlings gegründet. Warum war denn dieses Engagement für das Lied, das Kunstlied, für Sie wichtig und ist es noch?
Sie leben in welcher Stadt?
Karlsruhe und Baden-Baden.
Wie viele Liederabende gibt es da im Jahr?
Kann ich jetzt aus der Hüfte nicht sagen.
Nein, könnten Sie auch gar nicht sagen, weil es keine gibt. Nicht mal hier in Berlin. Und deswegen haben wir diesen Wettbewerb gegründet, um für das Lied etwas zu tun, mit großem Erfolg.
Und wirkt es sich schon aus?
Oh,
Sie
ja.
machen das ja schon seit 15
ja.
Jahren.
Also ein Gewinner war engagiert an der Wiener Staatsoper. Einer ist an der Wiener Volksoper als Solist und gibt Liederabende. Also das kann ich wirklich sehr erfolgreich nennen. Eigentlich haben alle Preisträger mit Liederabenden zu tun. Also das läuft alles bestens.
Gott sei Dank. Sie haben der Klassik nur insofern den Rücken gekehrt, dass Sie nicht mehr selber als klassischer Sänger auftreten, aber Sie machen ja auch als Rezitator, als Erzähler und Sprecher weiter. Was kann denn das Sprechen, was das Singen nicht kann?
Es ist eine andere Mitteilungsebene, glaube ich. Ich würde das gar nicht unterscheiden, weil ich versuche, wenn ich Gedichte zum Beispiel lese, genauso farbenreich zu sprechen, wie ich singe. Da ist für mich kein so großer Unterschied. Aber das ist immer so. Ich habe gerade mit einem sehr bekannten Schauspieler gesprochen, der sagt, ich bewundere euch Sänger, siehst du, und ich habe gesagt, und ich bewundere euch Schauspieler. Aber jeder bewundert immer das Genre des anderen. Ich mache beides sehr, sehr gerne, aber ich würde das nicht wirklich unterschiedlich sehen. Es sind dieselben Farben und dieselbe Intensität, wie beim Singen auch.
Unsere Gesprächsgäste am Samstagnachmittag in SWR Kultur haben einen Musikwunsch frei und Sie möchten Spain von Chick Corea hören, interpretiert von Bobby McFerrin, der ist auch so ein Stimmwunder.
Ja, mit dem habe ich dreimal zusammengesungen und ich weiß, dass es ihm gerade nicht so gut geht und er krank ist und ich möchte an ihn und an drei großartige Konzerte und einen großen Künstler erinnern.
Er ist ja ein Akrobat an der Stimme. Warum wollten Sie gerade diesen Titel hören, Spain?
Erstens mal finde ich es eine tolle Komposition von Chick Corea, den ich auch noch persönlich kennenlernen durfte. Und ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich habe, glaube ich, alle Platten von ihm zu Hause. Und Bobby McFerrin halte ich für einen absoluten Giganten. Was der alles mit seiner Stimme machen kann, ist so unglaublich. Und er ist ein fantastischer Musiker und obendrein auch noch ein sehr, sehr netter Mensch.
Thomas Quasthoff in SWR Kultur, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Der Sänger tritt im Trio am 2. August in Tübingen bei den Schlosshofkonzerten auf. Es gibt weitere Konzerte, nicht nur mit dem Trio, sondern auch noch mit dem Schlagzeuger Wolfgang Hafner. Können Sie alles sehen online auf seiner Internetseite. Und am 26. August ist Thomas Quasthoff mit einem Sinatra-Programm beim Rheingau-Festival zu hören und er erhält im Rahmen des Konzertes den Rheingau-Preis verliehen.